Guten Morgen, Footballerer!
Guten Morgen, wir hören Flo in voller Lautstärke. Guten Morgen zum Frühstücksei-Fantasy-Spezial am Donnerstagmorgen. Es freut mich sehr, dass nicht nur Detti heute mit mir da, sondern auch Nico Backspin. Hallo Nico.
Hi, moin, wunderschönen guten Morgen.
Und natürlich auch hallo an dich, Detti.
Ich weiß gar nicht, warum ich so gut gelaunt bin eigentlich.
Hallo, ihr beide habt euch ja schon länger nicht mehr gesehen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Wiedersehensfreude relativ groß ist.
Ja, wir haben uns schon vermisst auf jeden Fall. Es war ein bisschen schwierig, dass ich aufgewacht bin und nicht Kutsche und Daniel in Unterhose auf dem Sofa.
Dass du nicht in der löffelchen Stellung neben Daniel aufwachtest, dachte ich jetzt kommt, kam aber nicht.
Nee. Ich habe schon immer, sagen wir so, es war das erste Mal, dass wir so auf Reisen waren und ich bin erfahren, was solche Dinge angeht. Ich mache dann schon die Tür zu von innen, um auf alles vorbereitet zu sein. Aber naja.
Ja, wir mussten ja auch ein bisschen auf Kutsche aufpassen in seinem Kinderzimmer, von daher war das schon in Ordnung. Ja. Ich möchte gerne starten. Gerne.
Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur noch den letzten Satz eigentlich dazu sagen, dass es insofern aber richtig, richtig Spaß gemacht hat, weil es mal für mich auch mal ein Deep Inside View in die Footballerei Herzen war. Insofern bin ich da mit sehr viel guten Gefühlen aus London wieder zurückgeflogen und freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen. Obwohl ich weiß, das möchte ich gleich sagen, wir reden heute über Fantasy League. Und ich werde halt mehr zuhören als mitreden können, glaube ich. Trotz meiner Platzierung in der Liga.
Und das sagt der Tabellenführer. Genau. Das Protokoll.
Deshalb vielleicht die gute Laune. Ich habe mal ganz, ganz schnelle 5 Fragen an dich. Entweder oder, Nico. Um sie zu starten, damit du mal warm wirst. Oh.
Genau. Ich freue mich. Ich höre das ja mal. Jetzt kriege ich die selber mal gestellt. Jetzt freue ich mich.
Genau. Fangen wir an mit Eli Manning oder OBJ?
Eli, weil zweimal gegen den Goat.
Sehr schön. Mit Daniel Jones weiter versuchen oder tanken für den ersten Pick?
Ich glaube, ich bin Team Tanken.
Du hast es aufgegeben.
Und OBJ zurückholen.
Ich bin gespannt. Fantasy League gewinnen oder Giants in die Playoffs?
Dieses Jahr noch, meinst du?
Ja, insgesamt so. Was ist dir wertvoller?
Ich glaube ehrlicherweise dann doch Fantasy League gewinnen. Alleine schon, wenn ich mir angucke, wer alles bei uns in der Liga rumkreucht und was da alles für Sprüche schon gefallen sind. Wenn ich das Ding nach Hause holen würde, kann ich meinen Kindern davon erzählen.
Vollkommen zu Recht.
Würdest du lieber Henry oder CMC in Fantasy haben?
Henry. Ich hab mir die Zusammenfassung wieder geguckt und das ist ja keine Neuigkeit, deswegen habe ich das auch nicht an unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Aber der ist halt schon der Forrest Gump der NFL, ne? Das ist so ganz geil. Er läuft auch genauso, wenn er den Raum hat. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und irgendwie, ich ärgere mich, dass ich ihn in keiner gekriegt habe, in keiner Liga.
Übrigens, dieses Forrest Gump-Ding, das habe ich auf Twitter, ne? Haben wir das wahrscheinlich beide gesehen. Das ist wirklich, es war mir noch nicht bewusst. Aber
nee, das ist echt nicht geil, weil ich habe das.
Forrest Gump kam vor ein paar Tagen im Fernsehapparat. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich
das gibt es. Guckst du noch wirklich Fernsehen, Detti?
Ja, nee, Detti ist der letzte Mensch, der lineares Fernsehen guckt. Doch, du hattest hier schon mal so Programm.
Nein, das stimmt doch. Das ist doch.
Ja, das stimmt doch. Alien lief und du hast es, glaube ich, geguckt. Detti, kann das sein?
Ja, genau. Ja, das ist korrekt. Das stimmt. Das lief auf Kabel 1, glaube ich. Aber ich habe alle Streamer, die man so braucht. Also ich hatte sogar mal Apple TV Plus.
Apple TV Plus ist das Beste, weil da Ted Lasso drauf läuft, Detti. Das muss man haben.
Ich habe ja die erste Staffel Ted Lasso gesehen, als noch keiner Ted Lasso kannte. Und jetzt ist es ja langweilig, weißt du? Deswegen.
Ted Lasso, erste Staffel, erste Folge.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Streaming-Anbieter mäßig musste ich jetzt ja auch noch Disney Plus dazu nehmen in den letzten Jahren. Jetzt kommen da noch wieder weitere Serien. Ich verliere langsam den Überblick. Ja,
die brauchen auch immer nur eine gute Serie. Das ist das Schlimme, oder? Also Mandalorian hat gereicht für Disney Plus. Das ist am Ende dann sozusagen ausreichend dafür. Aber
Ja. Und ich bin ja großer Fan von Walking Dead. Ich ziehe es bis zum Ende durch. Auch dort musste ich Disney Plus mir, oder habe ich es da geguckt zumindest. Ich glaube, es gab es noch woanders, aber ich bin halt da hängen geblieben.
Ich habe übrigens apropos Apple TV Plus, bevor ich es vergesse, die Fan
Geil, wie Jacob, Daniel keine Chance hier hat,
sein Moderationsziel
durchzuziehen. Das muss ich, also Defending Jacob, eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Also True Detective Staffel 1, okay, aber nicht weiter hinter kommt Defending Jacob, gibt's nur exklusiv auf Apple TV Plus. Jetzt habe ich es nicht mehr, aber ich habe es ja schon gesehen. Gibt's auch nicht auf Blu-ray oder so. Also Defending Jacob heißt das. Das ist wie soll man es beschreiben, ein Gerichtsdrama, also eine Serie Gerichtsdrama mit Captain America spielt die Hauptrolle. Und einem sehr guten jungen Schauspieler, also der den Sohn spielt, und der Sohn ist des Mordes verdächtig. Und der Vater ist Staatsanwalt. Ist er dann aber nicht mehr so lange, weil sein Sohn ja des Mordes verdächtigt wird.
Nein, nicht spoilern.
Nein, das ist der Grundplot. Und es ist sensationell, wahnsinnig aufwendig gemacht. Wirklich gut. Also Defending Jacob, bitte anschauen.
Ich möchte jetzt am einen noch eine Serie nennen, die müssen wir hier einfach nennen. Ihr habt doch alle beide schon The League gesehen, oder?
The League, also diese Fantasy-Serie. Ja.
Die fünf
diese
Staffeln über eine Fantasy-Liga.
Ja, genau.
Ja, habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Also ehrlicherweise immer wieder was Neues gefunden, was
ich sehen will. Es gibt nämlich auch, die ist nirgendwo streamingmäßig erhältlich. Das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Die muss man eigentlich auf DVD oder Blu-ray bestellen.
Ja, ich habe sie auf DVD zu Hause.
Alle sieben Staffeln sehe ich.
Nein, nur die erste. Ich glaube, nur die erste Staffel habe ich. Aber ist gut.
Also ist für alle, die sich um Fantasy drehen, ist es wirklich sehenswert. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Ich will jetzt mal mit der fünften Frage weitermachen. Super Bowl Sieg der Giants oder Nichtaufstieg des HSV?
Ach, dann ganz klar Super Bowl Sieg der Giants. Und da bin ich, das habe ich aber auch schon immer gesagt, wenn der HSV hier den Umzug macht mit den ganzen Autos von ihrem Sponsor, wo sie den Champions League Trophäe in den Himmel ragen und um die Alster fahren. Also stehe ich auch mit am Straßenrand und applaudiere, weil ich dann sagen muss, ihr habt einfach einen guten Job gemacht.
Super Bowl Sieg der Giants versus Wiederaufstieg vom SV Werder Bremen.
Boah, die ist gemein. Aber ich glaube, es ist so im Moment von meiner momentanen Gefühlslage, nämlich den Super Bowl Sieg der Giants, weil dieses Elend da im Keller der ersten Liga, das will doch auch keiner sehen, Alter.
Ja. Sehr schön. Ich hab ein Thema nochmal mitgebracht, ein allgemeines Fantasy-Thema. Und das ist ein bisschen die Trade-Deadline. In zwei Wochen, also wir haben letzte Woche über die Bye-Week geredet. Diese Woche ist die erste Bye-Week. Es gibt einige, die bluten gerade diese Woche. Was jetzt als nächstes ansteht in der NFL normalerweise, ist die Trade-Deadline. Zwei Wochen haben die Teams noch. Und es gibt schon nochmal einige Kandidaten. Und es ist für jemanden, also aus meiner Sicht immer, wo die Liga schlecht gelaufen ist, nochmal so eine Chance, einen Ersatz zu haben, der noch frei empfangbar ist, frei wählbar ist, der dann vielleicht getradet wird und plötzlich deutlich größere Spielanteile hat. Siehst du das auch so, Daddy, oder ist das so ein kleiner Strohhalm, der eigentlich keine Hoffnung ergibt für mich?
Naja, die Frage ist halt, was man als Fantasy-GM dann machen sollte. Und das gibt es jedes Jahr. Also ich beobachte das immer. Ich beteilige mich daran sehr selten, an eventuellen Spekulationen und dann den Spieler sich zu holen, weil man davon ausgeht, dass der eventuell getradet werden könnte. Du weißt aber ja nie, zu welchem Team. Und ich meine, gut, Mittwochabend, brandheiß, ist wieder die Meldung, dass Deshaun Watson eventuell doch zu den Miami Dolphins getradet werden könnte. Das ist natürlich eine Ausnahme. Also wenn du so einen Spieler hast, da kann man schon mal spekulieren. Allerdings ist damit ja die Frage, okay, wie sieht das die NFL? Ist er dann spielberechtigt? Aber momentan ist er es ja. Er darf halt nur nicht. Also in so einem Fall kann man eine Ausnahme machen. Aber wir haben ja vorher vor der Sendung so ein paar Namen ausgetauscht. Und ja klar, Marlon Mack ist so ein Spieler. Running Back mit einer Achillessehnen-OP finde ich immer schwierig. Gibt es sehr wenige Beispiele von Spielern, die da wieder zurückgekommen sind und genauso gut waren wie vorher. Marlon Mack war jetzt auch kein Gamechanger vor der Achillessehnen-OP, aber der können natürlich zu einem Team getradet werden, die halt einen Bedarf auf Running Back haben. Vielleicht ist Antonio Gibson schwer verletzt, weil er halt einen Schienbeinbruch hat letztlich, mit dem Schienbeinbruch seit zwei Wochen spielt und das Washington Football Team da recht dünn besetzt ist, so hinter J.D. McKissic. Dann könnte es natürlich sein, dass Marlon Mack da hingeht, aber dann gibt es halt auch noch so einen Jared Patterson, der halt ein Rookie ist und der halt das System kennt und da halt irgendwie die letzten Monate schon drin steckt. Also Ich halte davon wenig. Man kann spekulieren, wenn man wirklich einen Platz auf der Bank frei hat und nicht weiß, was man mit dem machen soll.
Also, andere Namen wären Devonta Freeman, Le'Veon Bell, die irgendwie bei den Ravens ja so ein bisschen über sind.
Ja, gut, aber was macht das mit dir?
Ja, nicht viel. Aber die Running Back Position, wissen wir alle, ist in manchen Ligen dann schon ganz schön hart umkämpft. Weil man da wirklich nicht viele Alternativen hat. Also wieso nicht auf sowas setzen? Wide Receiver fand ich noch ganz spannend. Keel Harry, der irgendwie bei den Patriots nicht loskommt. Ich weiß nicht, ob er nicht ins System passt, ob er selbst als Charakter in der NFL irgendwie nicht ankommt. Es bestätigt Bill Belichick darin, keine Rookie-Wide Receiver zu nehmen. Und ein etwas älteren Namen ist Michael Gallup, der in Dallas ja auch nicht wirklich an der Konkurrenz vorbeikommt. Wäre ja schon jemand, der nochmal spannend wird für Teams, die jetzt irgendwie aufs Ganze gehen, oder?
Naja, bei dem läuft ja der Vertrag aus. Bei Michael Gallup, das heißt, der wäre wirklich ein realistischer Kandidat und ist wirklich ein guter Spieler. Bei Keel Harry bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das der Fall ist. Aber Michael Gallup hat es zumindest schon mal bewiesen. Und der wäre interessant, aber auch wieder hier. Wo geht er hin? Geht der irgendwo hin und wird der Nummer 1 Receiver? Oder vielleicht sogar Nummer 2? Nee, wahrscheinlich geht er irgendwo hin, um die Tiefe irgendwie aufzufangen und zu verstärken. Und dann, wann kann ich den dann einsetzen im Fantasy? Keine Ahnung. Also ich mache sowas nie. Nico, du stimmst mir da hoffentlich zu, aber das ist schon spekulativ.
Das sowieso. Ich habe den ersten Namen, Marlon Mack, einfach mal ein bisschen hier in meinen drei Ligen ein bisschen durchgesucht, habe gesehen, in unserer Footballerei Backspin Liga ist er auch schon bei Optimus Prime, in der zweiten, da wird er nicht beachtet, und in der dritten habe ich ihn, was mir gar nicht aufgefallen war. So tief bin ich in allen drei Teams drin.
Na, siehst du. Ja, aber da hast du vielleicht einen Checkpot. Schau an.
Nico, da der kurze Hinweis. Aber, könntest du bitte in allen Ligen gucken, dass du Cordarrelle Patterson jetzt nach der Bye-Week wieder in dein Team ziehst? Wäre eine Empfehlung.
Ja, habe ich schon gemacht. Okay, sehr gut. Danke, Coach. Habe ich gemacht. Ich bin ja in allen drei Ligen mit 3 Siegen am Wochenende rausgegangen. Insofern bin ich quasi so ein bisschen vorbereitet. Und ich will aber dazu sagen, dass ich, sagen wir so, ich bin ja nun nicht so deep wie ihr in den Kadern und sehe, wo die Lücke ist, um dann den Option One Running Back daraus zu suchen, der dann da reinstoßen kann in die Lücke. Aber was ich ja schon immer gemacht habe, ist einfach über die ganz normale App zu suchen, welche Spieler mir so angeboten werden. Und ich muss schon sagen, ich habe es bisher jedes Jahr irgendwie durch Spieler, die zur Verfügung standen und ein bisschen Wechsel im Team, geschafft, immer erfolgreicher zu sein, weil ich halt genau auf solche Typen gegangen bin. Da habe ich mir Daniel, du hast mir letztes Jahr, glaube ich, mal 2 Tipps gegeben, dann habe ich auf die gesetzt, auf einmal gewinne ich Spiele und so. Ich sehe schon, dass die alle eine riesengroße Option sind und ich habe das Gefühl, wenn man es kann, dann pickt man die auch so ein bisschen für die Bank, um dann vielleicht noch doch noch in die Playoffs weiterzukommen. Und die Daniels Ursprungsfrage war ja wahrscheinlich aber auch eher so darauf gemünzt, ob die Chiefs eventuell noch in Wirklichkeit was holen können, was die Saison so ein bisschen rettet, oder?
Na, die Chiefs, das Einzige, was von den Chiefs interessant ist, ist die Defense. Und da ist ein Spieler gerade auf den Markt gekommen, weil der ist, glaube ich, Dieter, kannst du auch gerne was zu sagen, von den Texans rausgegangen. Ich glaube, der wird nicht günstig. Und der wird wahrscheinlich am Salary Cap der Chiefs scheitern, befürchte ich.
Ja, okay. Ja, also ich glaube einfach, dass die Chiefs diese Position des Inside-Linebackers irgendwie nicht so geil finden. Das ist denen total wurscht. Und wobei, sie haben einen gedraftet dieses Jahr. Du weißt hoffentlich, wen ich meine. Ich glaube, in der dritten Runde oder so. Keine Ahnung, von dem hoffe ich mir was, aber irgendwie...
Gay gibt es ja noch, der die ganze Zeit verletzt war und angeschlagen war und jetzt im letzten Spiel schon wieder gespielt hat, aber da auch nur relativ begrenzte Snaps bekommen hat. Also ich glaube, die Defense in der zweiten Halbzeit letzte Woche bei den Chiefs war so stark, dass ich mir Hoffnung mache, dass sie irgendwie gegen Teams, die ganz gut werfen können, performen. Gegen die Titans um 19 Uhr am Sonntag mache ich mir wenig Hoffnung. Das wird, glaube ich, ein Massaker in der Defense der Chiefs. Ich glaube, sind das schlecht, in Abstand schlechteste Team der Run-Defense, spielen gegen den stärksten Running Back. Das wird ein Shootout und ich kann nur hoffen, dass Mahomes noch besser ist als in der zweiten Halbzeit letzte Woche. Dann haben sie eine Chance, aber das wird ein so High-Scoring-Game und jeder, der Derrick Henry hat, wird sich freuen, dass da zweistellige Punkte im mittleren Umfang reinfliegen werden. Da kann man sich, glaube ich, sicher sein.
Ich sprach von Nick Bolton übrigens, der Second Round Pick. Ja, genau, den meinte ich.
Auch der ist noch nicht so richtig angekommen, aber.
eben.
Das Schöne ist ja, da ist Optimierungsmöglichkeiten. Also viel schlimmer als in den letzten Wochen kann es nicht werden.
Das ist ein gutes Lebensmotto eigentlich.
Ja. Immer nach vorne gucken. Think
positive. Ja, genau. Gibt es ein Lied von Helene Fischer, glaube ich. Ja, Helene Fischer hat ein neues Lied. Das ist irgendwie volle Kraft voraus, glaube ich, heißt
es. Ey, Daddy, langsam machst du mir Angst. Okay, du guckst lineares Fernsehen, du hörst Helene Fischer. Was kommt
jetzt? Pass auf, bevor wir nochmal zum Thema Fantasy kommen, wofür wir hier sind. Ich habe mir, ich glaube, Nico braucht ja keine Werbung von uns, aber ich finde, man muss schon mal, bevor du zur Footballerei gekommen bist, und ich bin also schon sozialisiert worden mit dem Hip-Hop, so, also mit Cypress Hill und House of Pain, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Anfang der 90er. Du hast, glaube ich, vor ein paar Wochen in der Footballerei-Sendung mit Daniel, glaube ich, da ging es um das Thema, da war ich im Chat und habe es geschrieben, was hältst du von Cypress Hill Anfang der 90er? Hast du gesagt, ja, nach Black Sunday kam nur noch Kacke. Und da habe ich dir absolut zugestimmt. Aber mit dem bin ich aufgewachsen. Irgendwann bin ich dann Richtung Grunge abgewandert, okay, aber wer sich in dieser Deutsch-Rap-Hip-Hop-Materie nicht so auskennt, schaut euch mal bitte, also abonniert den Backspin-Kanal auf YouTube, da gibt's genügend Abonnenten, die das schon erkannt haben. Wie gesagt, Werbung brauchst du eh nicht. Aber ich habe mir in den letzten Monaten, eben seit du bei uns eingestiegen bist sozusagen, ich habe mir dein Interview mit Kollega angeschaut und das ist dann nicht, ich kriege jetzt da irgend so einen Deutsch-Rap-Star in den Arsch, sondern da wird halt kritisch nachgefragt und er wird halt auf den Topf gesetzt. Fand ich sehr beeindruckend, wo er da an dieser Promenade rummarschiert eine Stunde lang. Ich habe mir ein Interview mit Contra K angehört. Ich habe mir vor kurzem diese Jan Delay-Geschichte bei O2 angehört. Letzte Woche kam ein Interview mit Materia raus, anlässlich des neuen Albums, Fünfte Dimension. Da fand ich sehr beeindruckend, als Materia gesagt hat, sowas wie: Ich habe das Glück, einen Freundeskreis zu haben zwischen 19 und 65. Zack, Nico, das war doch das Gründungsjahr von Hansa Rostock. Da war er schwer beeindruckt. Das fand ich ganz stark. Also ja. Nico als Interviewer ist wirklich göttlich und ich kann es jedem empfehlen, selbst wenn ihr mit Deutschrap nichts zu tun habt. Das wollte ich nur mal loswerden und gesagt haben an dieser Stelle. Also viel Respekt, Hut ab.
So früh am Morgen und ich werde hier schon rot, Mensch.
Nee, ist wirklich. Und du hast in der Insta-Story, weil du spielst ja immer Golf mittwochs, wenn ich das so richtig sehe, hast du in der Story Macklemore Can't Hold Us unterlegt als Musik. Und das fand ich auch stark, weil das war damals, als ich beim Super Bowl in New York war und die Seahawks gegen die Broncos gewonnen haben. Und ich war damals der Touchdown-Song der Seattle Seahawks. Das Lied habe ich sehr oft gehört an dem Abend und seitdem ist es mir auch im Herzen. Also es freut mich immer, wenn ich das höre.
Das mit der Golfrunde, das mache ich auch ganz bewusst. Ey, wir sind zu weit weg, aber ich mache den Satz noch ganz kurz, Daniel, dann kannst du übernehmen. Ich spiele ja gerne Golf und ich habe eine klare Mission, die ich immer offiziell aussprechen kann. Ich möchte Golf auf jeden Fall Hip-Hop machen. Deswegen spiele ich immer Golf. Das macht Fotos von diesen Golfkursen, unterlegt das aber mit Hip-Hop aus 30 Jahren und teilweise auch Deep, Rough, was auch immer. Und wenn dann so Public Enemy, Don't Believe the Hype, unter meinem wunderbaren Grün liegt, ist das so mein kleiner Ausflug in diese Golfwelt, immer um zu zeigen, dass ich da nicht hingehöre, sondern dass ich immer noch Public Enemy auf dem Ohr habe.
Nee, mittlerweile, was heißt nicht hingehören, ne? Es ist halt die Frage, was man draus macht wahrscheinlich.
Ja, genau, deswegen mache ich Golf jetzt Hip-Hop. So, Daniel, übernehmen Sie bitte, sonst wird das nichts mehr heute.
Alles gut, ich bin ja gespannt, wie dein neues Image ankommt und wie weit die Leute darauf mitgehen. Und ich bin ja wirklich gespannt auf die erste Content-Serie, die ersten Podcasts oder Videoserie vom Golfplatz. Ich glaube, da geht auch einiges.
Ja, Daniel, da fangen wir dann aber an, ne? Dann machen wir beide dann zusammen die ersten Runden.
Ja, das wird wirklich spannend. Ich würde wirklich mal in die User-Fragen reinspringen. Wir haben da relativ viele bekommen. Wir fangen mal mit Lukas Icher. Kann es nicht ganz genau sagen. Tour oder Car als Streamer, als Starter wird er gemeint haben, diese Woche. Tour also, hat ein erstes gutes Spiel gemacht. Car war unser König der Woche. Daddy ist gar nicht so einfach, ne?
Ja, aber mittlerweile, also jetzt, ich war ja skeptisch, haben wir letzte Woche auch besprochen, mit Derek Carr, mit diesem Trainer-Debakel und neuer Headcoach und so weiter, ob sich da irgendwas ändern könnte, auch was so die Stimmung im Team betrifft, aber die Raiders waren absolut überzeugend und Derek Carr war sensationell. Also Derek Carr ist mittlerweile ein Must-Start eigentlich im Fantasy, würde ich schon fast sagen. Also Tour war ganz nett und nochmal zur letzten Woche, auch hier wieder ein kleiner Ausflug. Aber du hast gesagt, Daniel, Jalen Waddle, Tour, die Chemie stimmt, die kennen sich aus dem College, das stellt ihn auf gegen die Jaguars. Ich hatte dagegen gehalten mit Kadarius Toney, der gut angefangen hat, nach 5 Minuten schon 3 für 30 oder so. Und dann war der Fuß kaputt. Aber Jalen Waddle, ich glaube 2 Touchdowns, 10 Catches oder so. Also du warst live dabei.
Das war, Kudos, lieber irre, Daniel, weil das hast du angesagt. Waddle hat jeden Ball gekriegt und ich mit meinem Running Back und Miles Gaskin habe gehofft, jetzt geht da mal irgendwas auf Gaskin. Die sind in der 5-Yard-Linie und der Ball geht wieder auf Waddle und immer die 17, immer wieder die 17. Das war im Stadion schon etwas nervenzehrend.
Das glaube ich. Aber mit Jalen Waddle, mit dem Call hast du recht gehabt und darum geht's in diesem Podcast, weil wir wollen ja nicht uns helfen, sondern euch.
Außer Chris, der möchte eigentlich, der ist sonst eigentlich immer dabei, nur um sich zu helfen. Aber es ist okay.
Ja, ist okay.
FLX Mo fragt, Terry McLaurin oder Courtland Sutton als Wide Receiver 2?
Ja, die Frage habe ich gesehen und bin mir da nicht so ganz sicher, was ich da antworten soll. Also Courtland Sutton ist, glaube ich, so das letzte Hurra, bevor dann Jerry Jeudy zurückkommt. Ich habe ihn mir auch geholt in der Liga, wo es ihn noch gab. In den meisten Ligen gibt es ihn nicht mehr. Der hatte in Woche 1 so eine Chemistry mit Teddy Bridgewater. Das liegt auch dermaßen auf der Hand, weil Teddy halt diese kurzen Dinger über die Mitte, bla bla bla, Jerry Jeudy, guter Route Runner und so. Ich weiß nicht, ob er aktiviert wird für Donnerstagnacht, für heute Nacht. Ich glaube nicht.
Unter 50% habe ich gelesen.
Ich weiß, ja.
Denke ich, er wird nicht. Also diese Woche würde Sutton sich noch lohnen. Ab nächster Woche kann man es vergessen. Also lieber diese Woche noch
Sutton. Naja, nicht unbedingt, aber er wird halt nicht mehr der klare Target-Leader sein. Tim Patrick hat ja auch gut gespielt. Es sind halt dann 3 Leute da und 3 Münder, die es zu füttern gibt. Und deswegen wird es halt für Courtland Sutton dann am Ende des Tages weniger rausspringen. Ist ja ganz logisch.
Genau, also wir tendieren aktuell diese Woche etwas mehr zu Sutton, aber McLaurin ist, finde ich, auch ein bisschen eine Wundertüte. Eine Woche 15, 20 Punkte, eine Woche kriegt er, keine Ahnung, 3 Targets und geht mit 1,2 Punkten raus vom Gefühl, ja. Also es ist eben wirklich, wirklich nicht einfach zu sagen. Ich wäre, glaube ich, langfristig definitiv bei McLaurin.
Ja, aber jetzt für den Spieltag, also langfristig sowieso bei McLaurin und für den Spieltag ist es wirklich schwierig, weil die Packers haben keine Cornerbacks, muss man auch sagen. Und ich bin großer McLaurin-Fan. Ich würde mit McLaurin gehen, du gehst mit Sutton. Also, würfeln. Nico, entscheid du, bitte. Terry McLaurin, Courtland Sutton. Weil das ist wirklich eng.
Sutton habe ich in einer Liga.
Sehr gut.
Und man geht schon mal am Donnerstag Nacht in Führung, psychologischen riesigen Vorteil, finde ich immer auch nicht so ganz unwichtig.
Oder man beißt die Arsch, aber okay.
Schön gesehen, ja, ja. Ich merke schon, dass das immer ein bisschen schmerzt, wenn ich am Donnerstag bereits so einen großen Rückstand habe.
Ja, dann vergisst du auch manchmal die richtigen Leute wieder aufzustellen, weil du das Gefühl hast, du hast eh keine Chance, oder?
Ah ja, das liegt einfach daran, weil ich manchmal zu trottelig bin. Das gebe ich offen zu.
Aber ich glaube, es ist Felix Mo hat noch eine Frage. Denkt ihr, Cam Akers und J.K. Dobbins haben noch eine große Karriere vor sich? Der spielt scheinbar in der Dynasty League und überlegt, was macht er mit den beiden?
Ich würde da definitiv mit J.K. Dobbins gehen. Man sieht, was die Baltimore Ravens, was denen fehlt. Die haben einen sensationellen Saisonstart hingelegt und irgendwie die Hälfte des Kaders ist auf Injured Reserve. Unter anderem J.K. Dobbins und jetzt laufen halt da so lebende Leichen wie Latavius Murray, Le'Veon Bell, Devonta Freeman rum und es macht halt alles Lamar alleine. Und ich glaube, diese Offense wäre mit J.K. Dobbins noch so unfassbar viel besser gewesen. Und ich glaube, ein Kreuzbandriss ist leichter zu verkraften als ein Achillessehnenriss für den Running Back. Wie gesagt, die Beispiele in der NFL-Geschichte sind, glaube ich, also sehr überschaubar, dass ein Running Back nach einer Achilles-Operation da wieder so zurückkommt. Ich liebe Cam Akers, ich habe ihn auch gehypt und ich bin auch schuld, dass beide verletzt sind letztlich, weil ich habe es auf Twitter zu oft gesagt. Deswegen. Es ist meine Schuld, aber ich würde mit J.K. Dobbins gehen wahrscheinlich. Ja.
Aber ich glaube auch Cam Akers kann, also wenn du ihn so lange jetzt gehalten hast und meinetwegen merkst, die Saison ist eh schon abgeschenkt, ich würde ihm noch eine Chance geben, so ist es nicht. Aber es ist halt beiden, auch Daryl Henderson. Ist J.K. Dobbins die bessere Situation. Ich habe bei den Rams auch immer das Gefühl, die haben immer ein Committee. Da hat kein wirklich fester, also seit längeren Zeiten kein fester Running Back mehr wirklich. Also von daher bin ich bei J.K. Dobbins in der Situation auf jeden Fall.
Ich meine, Cam Akers hat letztes Jahr zum Schluss in die Playoffs rein das Backfield übernommen. Jetzt haben sie halt Daryl Henderson, der eine super Saison spielt. So, also das heißt, der wird ja auch nicht verschwinden. Und der wurde, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gedraftet. Also ich bin bei Dobbins, ja. Und
Sony Michel will ja auch noch was erreichen, oder?
Naja, okay.
Dann haben wir Flo, Callaway, Tim Patrick oder Christian Kirk. Wen sollen wir starten?
Da bin ich bei Callaway, weil ich davon ausgehe, dass Deontay Harris nicht spielt bei den Saints, der eigentlich der Nummer 1 Receiver war, überraschenderweise. Michael Thomas ist immer noch nicht zurück. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird bis zum Spiel in Seattle. Ich weiß nicht, ob er könnte, aber ich habe noch nichts gelesen, dass er wieder aktiviert worden ist.
Nee, ich habe gelesen, also ich hatte jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war einer der bekannteren NFL Network-Mitarbeiter, habe ich gelesen, dass der noch mal ein paar Wochen ausfliegt. Also der scheint echt noch mehr Probleme zu haben als angedacht.
Es gibt Traquan Smith noch, der jetzt wohl auch auf Injured Reserve und zurückkommt, aber Marcus Callaway sollte eigentlich der Receiver Nummer 1 gegen Seattle sein. Das sollte schon reichen, um ihn aufzustellen eigentlich.
Aber insgesamt finde ich Christian Kirk gegen die Texans jetzt auch nicht so uninteressant.
Ja, aber da ist halt die Frage, Gameflow. Muss Kyler Murray 40 Mal werfen und wirft er auf Rondale Moore, wirft er auf Hopkins, wirft er auf Kirk oder wirft er auf Green? So, 4 Stück. Alle 4 gleich gut. Das ist das Problem von Chris Rodriguez jede Woche. Weil er in jedem Fantasy-Team. Ja, natürlich. So, aber es, wenn du 4 hast und jeder von denen kann 100 Yards machen, dann wird es immer wahrscheinlich mindestens 2 geben, die es nicht machen. Und da ist mir Callaway sicherer.
Ja, Callaway war eben einer der großen Waiver-Targets diese Woche. Und wenn man den jetzt bekommen hat über den Waiver, dann sollte man ihn auch einsetzen, meines Erachtens. Also das ist auch wieder so ein Thema, ihn dann auf der Bank zu lassen und sich zu ärgern, dass er dann 18 Punkte macht. Das bringt doch auch keinen Spaß.
Ja.
OBJ23 fragt, was mache ich mit AJ Brown? Pittman mit T.Y. Hilton noch ein Faktor? Also müssen die Frage, vielleicht ist auch sogar gegeneinander laufend, aber das finde ich ganz spannend, weil das zwei wirklich völlig verschiedene Rollen sind, die aber so ein bisschen ähnlich sind, oder?
Also zu der Colts-Frage, Pittman bleibt für mich, weil er ein zu guter Spieler ist. Jetzt war er halt mehr oder weniger allein auf weiter Flur. Natürlich hast du Zach Pascal noch und Paris Campbell. Paris Campbell ist überraschenderweise wieder weg
und vom Fenster. Und Zach Pascal macht gar nichts. Also letzte Woche.
Ja, genau. So, jetzt kommt halt Hilton dazu. Ich weiß nicht, ob Hilton noch was im Tank hat. Letztes Jahr sah das nicht mehr gut aus. Da war er auch verletzt oft, aber er hat ein paar Mal gespielt. Das war nichts Besonderes mehr. Pittman ist für mich Receiver Number One bei den Colts. Das wird sich auch nicht ändern durch Hilton. Fertig. Und was war die andere Frage?
Was mache ich mit AJ Brown?
Ja, AJ Brown war doch okay. Also die Frage letzte Woche war berechtigt. Da haben wir auch gesagt, wir hatten ja die Frage letzte Woche. AJ Brown, Adam Thielen. Das waren so Kandidaten, die halt einen schlechten Saisonstart oder halt zumindest einen inkonstanten Start hatten. Vielen macht, glaube ich, fast 30 Punkte und AJ Brown war auch okay.
Er hat jetzt 16 Punkte gemacht bei uns in der Liga
gegen
die Bills. Und jetzt kommt eine Defense, die durchaus nicht stärker ist. Ist ein bisschen stärker im Backfield geworden.
In einem Shootout potenziell.
Ganz genau. Also. Aber die müssen so viel Fokus machen, dass sie überhaupt irgendwann mal den guten Running Back stoppen. Von daher wird es da auch meines Erachtens nach viel Blitz geben und damit auch wieder große Chancen für AJ Brown, sehr viel Yards zu machen. Also den würde ich auf jeden Fall in dieser Woche nutzen. Wie es dann gegen Colts und Rams weitergeht, das muss man dann gucken. Aber nächste Woche erstmal auf jeden Fall auf AJ Brown setzen.
Ja.
Die weitere Frage von OBJ ist, Crowder, Boyd und Ayuk auf dem Waiver holen? Wenn ja, wen von den dreien?
Tyler Boyd hat auch schon ein gutes Spiel gemacht dieses Jahr, da war aber, glaube ich, T. Higgins nicht dabei, jetzt ist T. Higgins wieder am Start, Chase hast sowieso, scheint mir derjenige von den drei Receivern zu sein, der so ein bisschen hinten runterfällt, was nicht ausschließt, dass es mal ein Spiel gibt, wo halt der Gameplan den Slot-Receiver sozusagen featured, das kann schon sein, aber Tyler Boyd ist mir zu unbeständig und Jameson Crowder war in London natürlich eine Enttäuschung, aber da war halt die Offense wieder furchtbar. Und ich bin Jameson Crowder Fan und bin Fan des Slot Receivers bei den Jets. Das wird sich nicht ändern, deswegen für mich immer Crowder. Im PPR natürlich, nur logisch.
Aber gegen New England?
Ist egal. Jameson Crowder ist meine Antwort.
Ayuk ist sowieso raus. Okay, dann Crowder. Und dann fragt er noch Darnold oder Tua.
Ja, Nico, was sagst du? Sam Darnold oder Tua Tango Vailoa? weil das ist...
Ey, Leute, ich versuche hier gerade nebenbei, habe ich original 12 Tabs auf und versuche hinterherzukommen bei euren Vorschlägen, um nebenbei für mich einzusammeln, wen ich hier wo, wie, eventuell noch...
Du hast ja Tour gesehen, sozusagen. Gefällt er dir? Oder fandest du ihn überzeugend einigermaßen? Oder?
Ich hatte das Trikot an, der war überragend. Und dementsprechend... ja, aber ich wäre auch mit Tour. Ich würde mit Tour gehen. Aber das ist
ja, würde ich auch. Würde ich auch.
Ja. Schön. Ich würde mit Sam Darnold diese Woche gehen. Ehrlicherweise. Ja. Also der hat 3-0 angefangen. Jetzt steht es 3-3. Ich finde, er ist immer noch überdurchschnittlich gut von dem, was wir erwartet haben. Und er spielt einfach gegen die Giants. Also ich meine, wenn man diese Woche nicht einsetzen will, wann denn dann?
Ja, das stimmt auch wieder. Ich glaube, die Giants sind echt das. Also ich bin ja schon kurz davor, immer meine Defense in allen Ligen danach auszuwählen, wer gegen die Giants spielt.
Dann freust du dich zumindest auch bei Giants spielen mal, oder?
Ja, genau. Alter, das ist so eine Frechheit. Aber lass uns davon nicht anfangen.
Genau, gleiche Frage kam auch von Geißler mich und der sagt, danke für das Fantasy-Eye, immer donnerstags, immer ein Genuss. Das freut mich hoffentlich auch heute. Ich gehe mal weiter mit den Fragen. Georg Wiesler, macht Felton von den Browns Sinn? Kommen wir eigentlich direkt zur nächsten Frage, weil du dann natürlich den Johnson auch mitnehmen musst. Aber macht Felton für den Browns Sinn? Ich habe vor 3 Wochen schon gesagt, dass Felton Sinn macht.
Ja, du hast dir jetzt auch Felton, glaube ich, als auf dem Waiver geholt.
Ja, weil ich ja Chubb habe und er mir wehtut sonst.
Naja, also für mich ist Felton ein Receiver. Das ist kein Running Back, das ist ein Receiver. Genauso wie Evans von den Bengals, den hatten wir letzte Woche auch so als Deep Sleeper und er hat sehr gut abgeliefert. Ich war sehr stolz auf ihn. Aber er war halt auch ein Receiver. So, Evans bei den Bengals, Joe Mixon hat ein super Spiel gemacht, sah nicht verletzt aus. Und Evans ist ein Receiver mit der Betitelung Running Back. Und genau das Gleiche haben wir bei Felton auch. Ich glaube, der hat 2 Snaps dieses Jahr als Running Back gespielt. Das ist einfach ein Slot-Receiver. Fertig. Und wenn man aber bedenkt, wie viele Leute da jetzt ausfallen bei den Browns heute Nacht.
OBJ noch nicht klar.
Macht das schon Sinn, glaube ich.
Ja. Auch unklar, ob Jarvis Landry jetzt reinkommen wird. Trainiert, sieht so aus, als wäre er dabei, aber trotzdem ist er natürlich immer noch gerade aus einer Verletzung kommend. Also ich glaube, dass das eine gute Wahrscheinlichkeit ist, dass Felton was macht, aber mit deren Problematiken, also normalerweise immer so ein One-Two-Duo als Running Back, beide jetzt verletzt, ist die Frage, ob das nur Johnson übernimmt oder ob da eben noch ein Felton auch ein paar Bälle kriegt. Also wird wirklich spannend sein. Ich glaube, auf den kann man an der Flex-Position aber schon setzen, wenn man keine anderen Running Backs hat, finde ich das schon, also wenn man ihn nimmt, dann diese Woche.
Ja, genau. Da gehe ich mit auf der Flex, aber nur auf der Flex, mehr nicht. Dernest Johnson, die Legende aus der Alliance of American Football von den Orlando Apollos. Wir werden ihn nie vergessen. Der hatte, glaube ich, letztes Jahr in Woche 4 einen Start gegen die Cowboys, glaube ich, und hatte irgendwie so 13 Rushes für knapp 100 Yards. Also der Mann ist, der kann schon was. Und wenn du die O-Line der Browns, dieses System, dieses Running Back-freundliche System, was ja offensichtlich die beste Rushing Offense der Liga ist, dann kannst du Dernest Johnson heute Nacht natürlich als Running Back 1 oder 2, sagen wir mal Running Back 2 auf jeden Fall, aufstellen. Fertig. Also Running Back 2 heißt, geh mal von 12er Ligen aus, Running Back 13 bis 24. Ist für mich auf jeden Fall macht
der
Sinn.
Mit der O-Line, mit dem Erfolgen,
selbstverständlich.
Mit dem Thema auf jeden Fall. Also der Buckenberg fragt, die Ernest Johnson oder T.Y. Hilton. Ich bin bei Johnson, ganz klar und deutlich.
Ja, natürlich. Ich meine, T.Y. kann immer explodieren, aber es ist immer die Frage, hat man auch schon hier in dem Format, was ist wahrscheinlicher?
Aber T.Y. ist ein typischer Spieler, den du über Jahre hinweg eigentlich immer wieder enttäuscht worden bist. In dem Moment, in dem er in deinem Team war und du sagst, jetzt muss er liefern, kamen 6,3 Punkte oder so.
Bist du auch schon mal enttäuscht über Nico von T.Y. Hilton, weil Daniel wirkt
nicht
so ein bisschen.
So emotional bin ich nicht drin. Ich habe nur eher so für mich jetzt schon angefangen, mir ein paar Namen zu notieren. Spielen wir eigentlich Dynasty in einer der Ligen? Du willst das ja mal machen, Daniel, ne? Weil dann muss ich jetzt wirklich anfangen, mir diese Datei,
Wir spielen nicht Dynasty, wir spielen eine Keeper-Liga mit 2 Spielern, die du am Ende der Saison behalten kannst.
Ach, so war das, okay. Ja, so war das, genau. Aber
das ist quasi Dynasty Light, so
ja.
Ein bisschen.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Da muss ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen, dann, wenn es soweit ist.
Wird auch spannend bei Trades im Mitte November, gerne. Kurz vorm Trade-Schluss, ob man sich da nochmal Spieler holt, die man dann langfristig halten kann. Also da wird es dann irgendwann interessant.
Ja.
Bei Buckenberg haben wir mehr Ahnung. Fragen. Ich versuche mal schnell durchzugehen. Jacoby Myers oder Waddle?
Nach der letzten Woche gehen wir mit Waddle. Was ja lustig ist, dass die Dolphins ja keine Bye-Week haben. Und,
aber sie haben ja auch einen kurzen Flug nur.
Natürlich. Aber ich gehe mit Waddle.
Ich würde mit Jacoby Myers gehen, gegen die Jets.
Jacoby Myers wird jetzt langsam mal fällig für einen Touchdown. Letzte Woche hatte er einen gegen Dallas, der wurde aber zurückgenommen wegen einem Penalty. Also Jacoby ist fällig. Die Jets, glaube ich, schlägst du aber auf den Boden. Das wäre jetzt so mal. Deswegen haben, wenn wir später noch zu den Sleepern kommen, hätte ich da wieder Ramondre Stevenson im Angebot, wie letzte Woche auch.
Und der Michael Carter auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso. Hoffe ich doch.
Ich werde ihn aufstellen in unserer Liga, ja. So viel sage ich mal.
Gehen wir weiter. Booker also oder Daniel Jones droppen. Oder keinen von beiden. Ich würde Daniel
Jones droppen. Das muss Nico sagen.
Ich habe Daniel Jones in der Liga schon gedroppt. Also.
Nico, drop Daniel Jones nicht. Wir hatten eine lange WhatsApp-Konversation, Nico, falls du dich erinnerst.
Ja.
Mit Sprachnachrichten.
Daniel Jones mit allem halt, was man kann. Denn ich glaube, das ist, der wird sich jetzt mit Leib und Seele gegen das wehren, was ihr ja schon hier quasi prognostiziert habt. Also.
Du hast dich gegen Punkte, Daniel Jones entschieden und fürs Tanken, also.
Ja, aber
das heißt, aber das heißt ja, dass er diese Saison trotzdem noch Fantasy-Punkte sammeln kann, weil
er hat ja auch Fantasy-Punkte gesammelt. Also zumindest ein paar Wochen lang. Aber das ist ja wieder das Thema, was wir damals auch hatten bei WhatsApp, Nico. Du spielst ja Fantasy auch mit dem Herzen. Man soll es nicht übertreiben. Genau. Und zu sehr als Fanboy draften, das ist mir, also versuche ich immer zu vermeiden. Aber ich meine, so ein Backup-Quarterback, den behält man halt dann. Wieso denn nicht? Weil es Daniel Jones ist, fertig.
Wollte ich gerade sagen, das mache ich einfach aus Prinzip. Genau. Und irgendwann hat Brady ja eine Bye-Week und dann,
so?
dann ist es dann
das wieder schlägt dazu.
Tim Patrick oder Darnell Mooney auf Flex?
Oh, Nico, was sagst du?
Boah, keine Ahnung.
Naja, du stellst, glaube ich, Darnell Mooney auf diese Woche auf der Flex. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, und das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Aber hab ich dann eine andere Option? Ich glaube gar nicht. Ne?
Wahrscheinlich nicht mit den ganzen Bye-Weeks. Aber
ja, bei mir ist es Bye-Week.
Aber Tim Patrick hatten wir vorhin schon, spielt heute Nacht, hat den riesigen Vorteil, dass Jerry Jeudy noch nicht wieder da ist. Und Daniel Mooney liefert ab. Also ich finde den starke, starke erste Saison.
Daniel Mooney scheint mir tatsächlich, und manchmal wird es ein bisschen das Narrativ ein bisschen zu sehr übertrieben, aber er scheint wirklich eine Chemie mit Justin Fields zu haben. Und Allen Robinson nicht. Momentan. So, also
bin ich voll für, zumindest auf jeden Fall diese Woche.
und Daniel Mooney, er liefert ab. Und er spielt gegen Tampa, die immer noch, jetzt ist Sherman auch noch raus in der Secondary. Also, die, wenn sie schlagbar sind, dann durch die Luft. Das hat man letzte Woche auch beim Thema Zach Ertz, falls du dich erinnern kannst, Daniel. Übrigens, definitiv. TJ Hockenson gegen Ertz war ja unsere Diskussion. Wir hatten beide recht. Waren beide gut, fertig.
Aber Ertz, ich habe Ertz gesehen im Thursday Night Football und muss sagen, der hat schon besser abgeliefert, als ich erwartet habe.
Gut, also wie gesagt,
aber für mich war das nur das Matchup. In seinem letzten Spiel, er wusste und, davor schon, er wird getradet. Er hat darum gebeten, nochmal zu spielen, was super ungewöhnlich ist, weil die Verletzungsrisiko und damit der Trade, der dann platzt, natürlich extrem groß ist. Aber er wollte spielen und man hat ihm auch angemerkt, dass er jetzt nochmal einen Touchdown haben wollte, dass er noch was reißen wollte. Das war schon ein bisschen eine Reaktion auf den für uns nicht bekannten, aber dann vollzogenen Trade zu den Cardinals.
Nee, für mich war das Matchup, fertig. Ist wurscht, wir haben beide recht gehabt.
Genau, Hulk Hogan fragt, Rashad Bateman mit 6 Targets am ersten Spiel, wird er die Nummer 2 hinter Brown in Baltimore?
Bateman hat mal letzte Woche oder vor 2 Wochen auch schon mal das Thema.
Letzte Woche, als Sleeper oder beziehungsweise als jemand, der jetzt zurückkommt von der IR, war dann das Thema, was wir hatten, oder?
Ja, stimmt, ja. Ich war letzte Woche schon skeptisch, er hat völlig zu Recht, er hat 6 Targets gehabt, das ist okay, das ist gut, aber ich sag halt dann auch wieder Marquise Brown und Mark Andrews so in einer trotzdem noch lauflastigen Offense, die halt Lamar Jackson lauflastig ist, fertig. Und da weiß ich halt nicht.
Hollywood macht ja einen ordentlichen Job, also das muss man mal ganz klar deutlich sagen. Ich glaube, das ist einer der ich weiß gar nicht, wie viel, aber der eine, der die meisten Yards after Contact oder after Catch hat. Also da muss man ganz klar sagen, Marquise Brown ist auf jeden Fall jemand, den man mithaben sollte. Der macht genau. Echt viel.
Und ich meine, drei Receiver, das kann eine Offense wie die Buccaneers, kann drei Receiver Fantasy relevant machen. Aber selbst da hast du wie letzte Woche dann das Thema, okay, Mike Evans ist halt nicht gut, weil Antonio Brown völlig durchdreht. Und Godwin ist auch nur so semi. So, was mache ich jetzt mit so einer Ravens-Offense? Da ist es noch unwahrscheinlicher, dass nicht mal, dass selbst zwei von drei Passempfängern Fantasy beständig sind. So, also was mache ich mit Bateman? Das ist halt so ein Bye-Week-Replacement. Das kann man kann ihn sich holen, auf die Bank setzen und in der Bye-Week aufstellen.
Mehr aber auch nicht. Wenn er zwei Wochen nacheinander mal geliefert hat, dann kann man überlegen, ihn regelmäßig.
Eventuell, aber dann gibt's die Woche drei und dann eskaliert wieder Hollywood Brown. Also es ist schwierig.
Genau. Vielleicht gehen wir einmal weiter. Philipp Büttner fragt: Booker, Carter, Patterson. Wen soll ich nehmen? Zwei darf ich aufstellen. Und Physiker Renz fragt auch: Glaubt ihr, Patterson hat noch genug Target-Snaps bei den Falcons, wenn Ridley wieder dabei ist? Ich glaube, die Frage können wir direkt mit befragen bei der ersten, oder?
Nico, was hältst du denn von Cordarrelle Patterson? Taugt der was?
Oder? Wenn ich ihn aufstelle,
das Gefühl, wenn du ihn nicht aufstellst, spielt er viel besser, Nico.
Ja, aber ich habe Punkte mit ihm gemacht. Also scheint er bisher für mich eine gute Wahl gewesen zu sein. Ich gucke aber gerade in den anderen Ligen, weil ich bin der Meinung, ich habe den sogar zwei oder dreimal. Was war die Frage?
Ob der Booker von den Giants, Michael Carter von den Jets und Patterson. Welche zwei würdest du aufstellen?
Zwei von drei, oder wie?
Ja.
Also
ich bin bei Carter und Patterson, um es mal einmal ganz, ganz kurz zu sagen. Carter spielt gegen die Patriots, ist immer noch der Alleinige, glaube ich, gewöhnt sich langsam an seine Rolle. Der wird abliefern am Wochenende. Und Cordarrelle Patterson ist für mich einer der Top 5 Running Backs diese Saison. Muss man aufgestellt haben, geht gar kein Weg dran vorbei. Und Booker ist dann für mich der da rausfällt.
Ja,
ich hätte ja irgend so ein Giants-Gefühl wieder gehabt, aber nee, hast schon recht.
Ja gut, also das Giants-Gefühl hätte ich bei Booker schon. Da ärgert mich nur ein bisschen das Matchup gegen die Panthers. Weil die Panthers halt eine Top-Defense gegen den Lauf sind. Auf der anderen Seite bekommt Booker halt so gut wie jeden Snap. Michael Carter ist zwar theoretisch Nummer 1 Running Back, bekommt aber auch bloß 50% der Snaps. Die anderen teilen sich halt die anderen beiden auf. Ich würde auch mit Carter gehen, weil ich ihn aufstelle in unserer Liga, aber Booker ist safe.
Aber Booker ist bei eben Carter die Relevanz.
Kann es dir passieren, dass die Jets rausgeschossen werden aus dem Stadion.
Die viele Receiving Yards kriegt er. Und auch da habe ich das Gefühl, dass die Carolina Panthers, jetzt kommt Stephon Gilmore wieder, war jetzt auf dem Trainingsplatz zu sehen, die werden ja noch stärker. Also das muss man ja ganz klar sagen, die Defense der
Panthers
wird noch besser. Und ich würde sagen, dass Booker es schwer haben wird. In der Woche drauf, in Woche 8, da bin ich bei Booker wieder dabei, gegen die Chiefs laufen.
Also du hast es schon gesagt, die Tatsache, dass er halt Catches hat, die darfst du halt im Fantasy nicht unterschätzen. Und Michael Carter kann auch
natürlich
den Ball fangen. Genau. Und Carter kann auch den Ball fangen, aber wie gesagt, also Booker wird definitiv mehr Snaps haben. Carter hat wahrscheinlich das leichtere Matchup gegen die Patriots, aber also so klar ist es für mich nicht.
Also Patterson ist gesetzt, Booker und Carter ist eine Gefühlssache.
Genau.
Ich würde mit Carter gehen. Am Ende würde sich Nico wahrscheinlich für die Giants entscheiden und du würdest wahrscheinlich auch Carter nehmen, aber siehst es als eng an, aber Carter spielt bei dir.
Genau, so kann man es sagen.
Ja, das fasst das gut zusammen.
Ah, sehr schön. Dann fragt Smartster, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder Smartcaster, ich weiß es nicht, wird Case Keenum liefern? Also kommen wir direkt ins Thursday Night Game rein. Ich würde gerne damit ein bisschen anfangen. Wie seht ihr das? Also heute wurde oder gestern wurde announced, dass Case Keenum Starter wird, dass am Ende Baker Mayfield stärker verletzt ist. Der hat sich, also es klang auch nicht gut, völlig gerissen in der Schulter irgendeiner Form, irgendwas, und wird da definitiv behindert sein. Er hat selbst versucht, nochmal reinzukommen, hat immer gesagt, das ist seine Entscheidung. Am Ende hat es nicht gereicht, Case Keenum wird spielen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall jemand, den man sich nehmen kann, gerade als Ersatz für Baker Mayfield aktuell. Der kennt die Offense, der ist jetzt kein so schlechter 2017, glaube ich, noch in die Playoffs gekommen. Der kann schon was.
Naja, aber jetzt als Fantasy-Ersatz oder meinst du jetzt als Ersatz aus Sicht der Browns?
Sowohl als auch.
Na, also Case Keenum aufzustellen, Donnerstagnacht gegen Denver. Und ich meine, Denver hat schon ziemlich nachgelassen, die Defense. Von denen habe ich mich, also von der Defense habe ich mich auch verabschiedet in einer Liga wieder. Die hat sich gedraftet und war sehr davon überzeugt. Aber die Secondary ist immer noch geil und Case Keenum. Ich meine, was werden die Browns machen? Sie werden trotzdem versuchen, ihr System durchzuziehen mit Dearness Johnson. Deswegen ist Dearness Johnson für mich ein absoluter Start. Aber Case Keenum, ja, ich weiß nicht. Also da gäbe es für mich schon hoffentlich andere Alternativen auf Quarterback. Also du spielst in einer riesigen Liga, wo du keinen Starter mehr oder wenn ich jetzt Jimmy Garoppolo oder Case Keenum, dann würde ich wahrscheinlich mit Garoppolo gehen.
Ich glaub, das so, ist das also Problem.
Auf dem Niveau insgesamt, bewegen wir uns, glaube ich.
Viele ordentliche Quarterbacks, sogar in einer Liga, wo man mit 12, 14, 16 Spielern spielt, gibt es meistens immer noch ein, zwei Quarterbacks, ja, die ganz ordentlich sind. Von daher, also wenn man Case Keenum wirklich braucht, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, der kann auch das Potenzial haben, was zu machen. Der wird keine riesigen Würfe machen, sondern wird eher kurz spielen, sicher spielen, und es wird viel gelaufen. Von daher ist es schon ein Gamble, aber der kann auch gut seine 15 Punkte machen. Da habe ich irgendwie keine Angst. 25 werden es wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Also das kann ich mal an den paar Stellen, nee.
Dann eine spannende Frage von Maxi Koschi, der übrigens sagt, Daddy, er hat schon wieder leider verloren. Also da musst du vielleicht nochmal ins Privat-Coaching gehen, damit er endlich einen Sieg rauskommt.
Nee, der hatte mir geschrieben letzte Woche und der hat eigentlich ein ziemlich geiles Team und ich habe noch geschrieben, ich kann nicht verstehen, warum du irgendwie Achter bist oder so.
Nee, ich finde die Frage auch eine ziemliche Luxusfrage. Auf der Flex, yeah. Hubbard, Williams von den Chiefs oder Harris von New England, da habe ich auch gedacht, die Wahl möchte ich auch haben auf der Flex.
Packt Nico die Eishockey-Tasche jetzt gerade, oder?
Nee, alles gut. Sorry, ich müsste hier nur kurz was. Aber ja, mach mal.
Ja, die Frage habe ich gesehen. Ich glaube übrigens, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er Chuba Hubbard oder Chuba Hubbard heißt. Also man schreibt ihn ja nur mit einem B. Da gab es letztens einen YouTube-Kommentar. Chuba Hubbard. Der Schubert vielleicht. Ja. Also Schubert, machen wir doch Schubert. Also ich bin für Schubert, weil solange CMC nicht da ist, wird er so gut wie alle Snaps bekommen, hat auch ein paar Catches, ist natürlich nicht der gleiche Spieler und CMC ist nicht zu ersetzen, aber das ist einfach Giants, Workload. Um
Das nochmal zu wiederholen.
Also das ist einfach zu viel Workload. Das ist immer ein Start wert. Fertig.
Williams, aber, den möchte ich ein bisschen verteidigen, super interessant, letzte Woche mehr Fantasy-Punkte gemacht, als Edwards-Helaire in der gesamten Saison jeweils an einem Spiel gemacht hat. Also auch der lohnt sich, von daher eine wirkliche Luxussituation. Ich glaube, Edwards-Helaire ist 4 Wochen mindestens raus. Also da auf jeden Fall mitspielen. Auf Harris hätte ich jetzt auch eher verzichtet.
Aber selbst der ist ein Start. Es kommt halt immer auf die Alternative an. Phrasenschwein-Alert. Aber ich meine, das ist so. Damien Harris ist ein Start gegen die New York Jets. Fertig.
Ja. Haben wir noch eine letzte Frage von Storky. Cleveland Defense und Matt Ryan. Der Rest hat Bye Week. Wie schätzt du das ein?
Naja, ich weiß nicht, ob das eine Frage war oder so eine Feststellung. Ich kann nicht anders, aber ich kann damit leben, wenn er nicht anders kann. Also ist doch okay.
Also Cleveland
gegen Teddy Bridgewater, ja.
Finde ich okay.
Die Browns haben Probleme in der Offense, aber die Defense geht noch, glaube ich. Also
da werden sechs liegen. Also das auf jeden Fall. Ja. Und genau. Matt Ryan, ich glaube, auf Matt Ryan kannst du mit den Targets, die er hat, das haben wir nun live gesehen, kannst du immer noch setzen. Das ist immer noch ordentlicher Quarterback. Er hat jetzt endlich rausgefunden, wie er Kyle Pitts auch in der Endzone findet. Also einmal mal laufen lassen, gerade nach einer Bye-Week, gut vorbereitet, glaube ich, kann man mit Ryan gehen. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, und Calvin Ridley kommt zurück.
Ganz genau. Kyle
Pitts hat jetzt ein Breakout-Game. Was willst du? Ich glaube, Russell Gage, der wird jetzt nie ein Fantasy-Faktor sein, aber das ist halt für den Quarterback Matt Ryan im Real Life auch hilfreich, wenn er da wieder jemanden zurückbekommt, der eigentlich Starter war. Also Matt Ryan ist eine ziemliche Überraschung im Fantasy dieses Jahr. Also das ist so für die Leute, die halt wirklich bis ganz zum Schluss warten oder sich am Waiver bedienen, weil Matt Ryan war relativ lange, einfach zu haben. Und ihr habt beide letzte Woche gesehen, also Matt Ryan war ziemlich überzeugend, oder? Nico? Hat er dich überzeugt? Warst du sauer, dass du Kai Pitts als Trikot hattest und nicht Matt Ryan? Bei denen wolltest du, glaube ich, erst, oder?
Ich hätte Matt Ryan als Sure Shot genommen. Ich bin sauer, dass ich mein Pitts-Trikot nicht mehr habe.
Aber da gibt's ja, da wird, das wird ja noch aufgelöst und da gibt's dann, für den guten Zweck wird das ja noch ein gutes Ende nehmen, glaube ich.
Never ending story.
aber Matt Ryan, ich habe mal geguckt, 29 Punkte, 21 Punkte. Und jetzt gegen Miami ist jetzt auch keine Defense, die mehr, also haben wir am Anfang erwartet, dass sie stark wird. Sie ist aber nicht so stark.
Ich glaube, da fallen beide aus. Ich glaube, Xavien Howard und Byron Jones fallen beide aus. Also das ist halt einfach auch nicht mehr
aber das, sogar was man sich erwarten Xavien Howard war das ja nicht so deutlich.
Ja, klar, schon klar. Aber das macht es noch also leichter.
Auf jeden der Fall. Nächsten Woche auf Matt Ryan zu setzen, das glaube ich, ist eine gute Geschichte. Man sieht das auch in seinem Roster-Percentage, also hochgegangen um 19%. Das machen einige, glaube ich, auch. Also gerade in der Bye-Week dann Matt Ryan zu nehmen, ist total sinnig und macht auf jeden Fall Sinn. So, wir wollen noch mal ganz kurz zu den Sleepern kommen, bevor wir noch mal über unsere Fantasy-Liga reden. Also Nico, aufgepasst, mitschreiben, jetzt kommen Dettys Insights für die nächste Woche.
So, ich mach's wieder. Ich hab den Tab auf, geht los.
Okay. Ich mach's wieder im Schnelldurchlauf, Daniel. Weil sonst kommen wir wirklich auf die zwei ja. Stunden, die Nina Meyer schon angekündigt hat. Wir werden es schaffen, aber vielleicht nicht heute. Running Back. Nico. Ramondre Stevenson von den Patriots, den hatte ich letzte Woche schon. Er hat einen Touchdown gemacht. Er hat, glaube ich, sogar 3 Catches gehabt. Jetzt geht's gegen die Jets. Wenn Damien Harrison Starter ist, dann ist Ramondre Stevenson ein Sleeper. Der hat jetzt jeweils um die 10 Touches die letzten beiden Wochen gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Blowout wird gegen die Jets. Also ich glaube, die Jets werden sich deutlich mehr wehren, als es in London den Anschein hatte. Aber trotzdem, Ramondre Stevenson sah auch gut aus, finde ich. AJ Dillon von den Packers, nicht unbedingt mehr ein Sleeper, aber das ist jetzt mittlerweile absolutes Flex-Material. Gegen Washington, ich gehe davon aus, dass die Packers relativ wenig Probleme haben, das Spiel zu gewinnen. Dann wird es wahrscheinlich ein Overtime-Game, so wie es immer ist. Aber ich glaube, AJ Dillon ist auf jeden Fall mittlerweile Flex-Material. Beim Washington Football Team ist JD McKissick, Antonio Gibson, ich habe es vorhin gesagt, dass es sehr, sehr suspekt ist mir das alles. Es gab eine Untersuchung, das Team hat sich noch nicht geäußert. Wenn da morgen rauskommt, dass die Saison vorbei ist, weil er am Schienbein operiert werden muss, dann würde mich das nicht überraschen. Es ist wirklich spekulativ. Sollte Antonio Gibson ausfallen, ist Jared Patterson, der Rookie, auf jeden Fall ein Kandidat für die Early Downs. Und JD McKissick ist so oder so ein Kandidat gegen Green Bay. Weil ich glaube, der hat letzte Woche wieder, weiß ich nicht, 8 oder 9 Catches gehabt. Sah auch bei den Rushes nicht schlecht aus. Also Kandidat Nummer 1 ist McKissick, Kandidat Nummer 2 Jared Patterson. Damian Williams, Daniel, haben wir gesagt, also von den Bears in Tampa. Wenn der von der Covid-Liste wieder runter ist, ist er, glaube ich, ein Kandidat für ein paar Catches, auch für die Flex. Sony Michel, von den Rams, auch wieder die Frage gegen die Lions. Das wird das Matthew Stafford Revenge Game, wobei ja, glaube ich, von Revenge in dem Fall keine Rede sein kann. Aber das könnte ein Blowout sein und im vierten Viertel könnte Sony Michel gefragt sein. Bei den Receivern, Nico, Marcus Callaway, haben wir schon besprochen. Sterling Shepard von den Giants. Golladay wird out sein und Kadarius Toney leider auch. Es bricht mir das Herz. Ein Deep Sleeper, also Sterling Shepard wieder absoluter Kandidat im Fantasy, absoluter Start für mich, weil der wird einfach der Target Leader sein von den Giants. Dante Pettis, kennst du den noch, Daniel? Von den 49ers damals. Sehr gehypter Rookie, der es nie gepackt hat irgendwie. Den hatte ich auch mal auf meiner Hype-Liste in irgendeiner Offseason, aber das ist schon ein paar Jahre her. Der hat gegen die Rams kam er rein, als Toney out war. Und hatte 63% der Snaps, 11 Targets, 5 Catches und 48 Yards. Dante Pettis, Fantasy-Zombie. Also eher so ein Deep Sleeper. Und unser Freund Amon-Ra St. Brown, den habe ich letzte Woche auf Twitter schon gehypt gegen die Bengals. War jetzt nicht so sensationell, aber er hatte halt wieder 5 Catches und 7 Targets. Also Amon-Ra St. Brown hat die letzten 3 Wochen 2x8 Targets, 1x7 und 6, 7 und 5 Catches gehabt. Also neben Hockenson ist Sam Brown momentan wirklich der einzige Mensch, der bei den Lions Bälle fangen kann. Und gegen die Rams kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der zweiten Halbzeit Detroit gezwungen ist zu werfen. Daniel, siehst du das ähnlich? Ich glaube, wir haben.
Ich glaube, es ist in jeder zweiten Halbzeit, in der die Detroit Lions kommen, werden sie irgendwann gezwungen sein zu werfen.
Genau. Also von dem her, wie gesagt, es wird dann so ein Breakout-Game geben, so ein kleines für Sam Brown, und wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Also der wäre für mich jetzt auch schon so flex-worthy, oder? Siehst du es auch so?
Kommt ein bisschen auf deine Liga an, aber ist auf jeden Fall jemand, wo man, glaube ich, dazu dann noch aus der, sag ich mal, deutschen Hintergrundgeschichte ein bisschen das Gefühl haben könnte, man fühlt sich gut, wenn er was macht, und man freut sich für ihn. Also manchmal hat man ja schon so ein bisschen
den Fantasy-Thema,
dass man sagt, geil, das ist jemand, da freue ich mich über jeden Catch, und so kriegt man es auf jeden Fall mit.
Das stimmt, ja. Aber jetzt
und
rein
der erste Touchdown.
Ohne belgische Flagge sehe ich es ganz, ganz sachlich. Das ist wirklich der könnte neben Hawkinson der Einzige sein, der da die Bälle fängt, gefühlt.
Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass Goff jetzt auch nochmal, da wurde er mit der Wege outcalled von seinem Trainer, nachdem er erst emotional das gesagt hat, dass das Team alles rausholt, in der nächsten Woche dann zu sagen, mein Quarterback muss liefern. So ist die NFL. Und wenn der liefert, dann definitiv bei den beiden.
Ja. Nico, ich habe noch eine Frage wegen Kadarius Toney. Also er ist in mein blaues Herz hineingeschossen, und ich bin heartbroken jetzt, weil er jetzt ausfällt. Und das ist, glaube ich, so nicht so ein Ankle-Sprain, sondern das ist schon wieder irgendwann so ein Mittelfuß-Dings oder sowas. Also ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern. Ist Kadarius Toney, ist der für dich so als First-Round-Rookie so in den letzten beiden Wochen, ist der dir auch ins Herz hinein? Oder in den letzten 3 Wochen eigentlich?
Ja, genau.
Kaufst du dir ein Trikot mit der Nummer 89 drauf?
Also ich finde auch, dass es so ein Lichtblick war in diesem ganzen Desaster, was sich da aufgestellt hat. Ist mir auch schon die ganze Saison immer mal so ein bisschen aufgefallen. Könnt ihr mir garantieren, dass er nächstes Jahr auch noch da ist? Dann besorge ich das Trikot, dann mache ich das genau.
Ja, auf jeden Fall. Der wird.
Das ist einer der Gesichter,
da sein, der Kollege,
die Giants aufbauen, definitiv.
Ja, ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten Jahren.
Nee, aber der ist als Spieler, ich habe selten sowas, also wie gesagt, wir haben letzte Woche Percy Harvin, Steve Smith, also der Giants, Steve Smith, so, das war für mich so ein Vergleich, weil der so eine Mischung aus beiden ist, und der ist halt einfach, also den kannst du nicht covern, glaube ich. Wenn der fit ist, dann ist der, und was er gegen Dallas gezeigt hat, das war großartig. Also deswegen, das kauft dir. Und sag dann, du warst einer der Ersten, der es hatte in Deutschland, weil der wird ein Superstar, bin ich mal relativ sicher.
Dani, du kennst mich, ne?
Schon bestellt?
Ich bin gerade dabei. Mach dir mal kurz weiter. Ich bin hier bei NFL Shop Europe gerade, schön
gewissert. Haben die da schon Toni-Trikot? Das würde mich überraschen. Aber
ja, haben sie.
Nee, du kannst ja jeden Spieler anwählen bei NFL. Im NFL Europe Shop kannst du jeden Spieler dir nehmen. Das ist relativ unproblematisch, weil du selbst die Nummer und den Namen angeben kannst. Ja. Ja. Aber ich wollte noch mal
kannst
vielleicht
auch
einmal
ein auf dem kannst du nicht ein Kaepernick 49ers Trikot an die auch noch?
Ja, ist aber ein neues und hat dann nicht mehr den gleichen Wert wie die alten. Es tut mir leid, Nico. Ja, okay. Du merkst, Nico ist ein bisschen neidisch, dass er bei der National Vintage League nicht dabei war.
Ja. Die waren auch geil, die beiden Dudes. Sensationell.
Das war ziemlich, ziemlich geil. Also,
muss ich sagen. Ich bin ja einfach schon 17 Mal, seitdem ich wieder in Hamburg bin, auf deren Seite gewesen. Weil die heute nämlich neue NBA-Trikots reinhauen wollen und ich dann sehen wollte, was dabei ist, aber ich habe so viel Geld da ausgegeben, das reicht langsam irgendwann. Ich wollte einfach noch auf ein Revenge-Game kommen. Was hältst du von David Johnson diese Woche? Spielt gegen die Cardinals, die ihn ja mehr oder weniger traurig weggedraftet haben. Haben.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich glaube auch nicht, dass da viel rauskommt, aber das Spiel ist trotzdem ganz interessant.
Na gut, das wäre natürlich ein feiner Zug von den Texans, wenn sie ihn da featuren. Und ich mag Ingram 20 für 53 Yards laufen lassen, sondern halt David Johnson vielleicht mal ranlassen, weil es macht ja keinen großen Unterschied, glaube ich.
Ich habe nur ein bisschen die News der Texans gelesen, wo das ganze Team sich ja, also Brandon Cook sagt, we are so not organized. Es klingt nicht gut bei den Texans.
Brandon Cooks aber übrigens wieder ein Start.
Ja, ja, definitiv.
Da jemand sich überlegen sollte.
Auch mit David Mills noch. Und ich hoffe, dass, oder wurde jetzt auch gesagt, es wäre ein Wunder, wenn da einfach mal wieder ein bisschen Gesundung reinkommt, Quarterbacks zurückkommen und Tyrod Taylor wieder die Chance hat, mal wirklich wieder zu punkten nach einer Verletzung. Normalerweise ist er dann ja immer raus gewesen. Aber es sieht so aus, als würde er, und hätte der Rookie nicht genug überzeugt, dass er da den Posten verloren hätte. Das wäre ja schon mal ganz gut zu sehen. Nico, wir würden gerne über deine Fantasy-League-Performance nochmal sprechen. Wir haben schon gesagt, du bist Tabellenführer. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du weißt gar nicht, wieso. Wollen wir dem mal auf die Runde gehen?
Ja, mach das mal. Also ehrlicherweise hast du mich ja unter anderem hier mit in dieses Format gelockt, wo ich dann doch relativ wenig dazu sagen kann, zu den Sleepern und all dem Kram. Da muss ich ja eher der zuhört und nicht mitredet, dass du mir mal hier quasi gemeinsam die Live erzählst, warum ich diese Liga gewinnen werde.
Aber wieso du gewinnen wirst, ich glaube, da hat Detti noch ein gewichtiges Wort mitzureden. Ihr seid ja beide, Detti führt Division Kutscher und Friends an, du führst Division Nico und Friends an. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Gerüchte, aber wieso läuft es gerade so gut bei Nico? Detti, kannst du da was zu sagen?
Hast du
dir mal angeguckt?
Ja, selbstverständlich. Ich habe es dir auch geschrieben damals, direkt nach dem Draft, dass du sensationell gedraftet hast. Also du und Christoph Domisch, ihr wart für mich mit Adrian, damals war so meine Einschätzung, ihr wart so für mich die Gewinner des Drafts. Also für alle die, Nikos Team jetzt nicht in ihrem Handy gespeichert haben.
Ich hatte übrigens eine 14-0 Prediction und stehe jetzt 2-4, das ist sehr schön.
Das ist ja sowieso, das ist doch eh klar. Also diese Predictions, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Pass, also für alle die Nikos Team mal kurz sich zu Gemüte führen möchten. Tom Brady, Quarterback, relativ spät gedraftet. Absolut Sensationspick.
Bester Quarterback aktuell, glaube ich, Fantasy und natürlich insgesamt.
Cordarrelle Patterson, da hatten wir beide eine Interaktion, Nico, vor ein paar Wochen. Absolut guter Waiver-Pickup. Es war sogar Free Agent, glaube ich, war nicht mal Waiver-Period Free Agent. Darrell Henderson hast du gedraftet. War damals, für mich wäre er fast zu unsicher, zu unklar gewesen, weil er es halt noch nie bewiesen hat, aber letztlich war er halt Last Man Standing bei den Rams und er liefert ab, obwohl er zwischendrin verletzt war. Wird er aber noch ein paar Spiele gewinnen wahrscheinlich oder zumindest nicht verlieren. Cortland Sutton, schauen wir mal, was passiert, wenn Jerry Jeudy wieder da ist, aber auch absolut Nummer 1 Receiver. DK Metcalf, der hatte noch nicht mal so ein Sensationsspiel dieses Jahr, aber theoretisch Top 5 Receiver in der NFL. TJ Hockenson, Top 5 Tight End in der NFL. Darnell Mooney hast du jetzt auf der Flex. Du hast schon gesagt, du kannst dich anders, weil Keenan Allen hast ja auch noch, der ist in der Bye-Week. Der hat bei dir immer die Flex besetzt und deswegen hast du Cordarrelle Patterson teilweise gar nicht aufgestellt, weil du halt einfach zu gut dein Team aufgestellt hattest. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, weil Saquon Barkley war ja auch noch aktiv. Das heißt, du hattest für Cordarrelle Patterson gar keinen Platz, weil du halt Darrell Henderson und Saquon Barkley meistens aufgestellt hast. Dann hast du Zach Moss noch, da haben wir auch, kannst du dich noch erinnern, Zach Moss. Ja, der kommt schon noch. Natürlich kommt er. So. Und dann hast du die Cardinals Defense und hast Denzel Perryman als IDP, der, glaube ich, auch der beste IDP der Liga ist. Also, ich sehe in diesem Team keine einzige Schwachstelle, deswegen Hut ab. Und ich kann dir aber auch sagen, ich habe letztes Mal zufällig in so einer alten Yahoo-Liga gestöbert und hatte, glaube ich, 2014 mal einen Saisonstart 9-0. Weil ich jetzt in meiner Heimliga tatsächlich mit 6 Siegen gestartet bin und dachte, das ist mir ja überhaupt noch nie passiert. Es gab schon mal, aber da bin ich natürlich im Halbfinale damals rausgeflogen. Also,
das kenne ich.
Wer zu lange Tabellenführer ist, genau, wer zu lange Tabellenführer ist, gewinnt natürlich nie, aber Kompliment zu deinem Team. Und jetzt geht's gegen Franke.
Ja, danke.
Dann geht's ab.
Ich muss auch sagen, jetzt, wo du es mir so durcherzählst, bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe auch damals, ich möchte betonen, hier ist nichts Autopick und ich habe auch nicht mehr von ganz vielen Leuten irgendwelche Tipps geholt. Ich habe echt mich hingesetzt und ein bisschen gelesen und dann immer die möglichen Optionen mir ausgesucht und dann ehrlicherweise natürlich an manchen Stellen auch einfach nach Bauch entschieden, so um auch ein bisschen Vielfalt in den Teams zu haben und so weiter und so fort. Ja. Und dann Daniel Jones und Saquon Barkley waren das Einzige, wo ich nach Emotionen gegangen bin. Die spielen aber meistens gar nicht und liegen darum. Zu Recht auch. Obwohl Daniel Jones in einigen Wochen mehr Punkte hatte als Brady. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden. Ich hatte die Cowboys-Defense die ganze Zeit. Die habe ich jetzt aber ausgetauscht gegen die Cardinals, weil ich halt jetzt mit Bye Week und so. Und ehrlicherweise, was das Ganze angeht, ich meine, 5 Siege in Folge ist alles total bescheuert. Eigentlich mit der Klasse und der Qualität, die wir in dieser Liga haben, müsste ich 1-5 stehen. Umso mehr genieße ich im Moment jeden Moment, an dem ich noch an den Playoffs schnuppere und irgendwo mitmachen darf. Also ich nehme alles ist Bonus gerade. Vor allem in meiner Division hier bei Nico und Friends habe ich halt 4x4 und 2 im Nacken. Ne? Also das ist schon noch eine Hausnummer.
Ja, vor allem bei 16 Teams. Und 8 kommen in die Playoffs. Also da wärst du mit 5-1 auch nicht safe, sondern das ist halt, also da bist du das nicht safe, sondern du musst halt schon noch zittern. Ist so. Ja.
Sehr schön.
Aber sieht gut aus.
Dann würde ich noch einmal als letztes Thema heute, und wir sind schon wieder bei über einer Stunde, auf das Thursday Night Game heute Nacht gehen, oder Thursday Night Football. Wir haben erstmal gefahren, haben irgendwann schon drüber geredet, Case Keenum für Baker macht schon einen Unterschied. Aber trotzdem, bei all den Ausfällen haben wir alle noch das Gefühl, dass die Browns das gewinnen, oder?
Nico, Browns oder Broncos?
Das sind immer so böse Fragen.
Broncos haben mit 3-0 angefangen, stehen jetzt 3-3. Die wollen gewinnen. Ja. Und die Browns sind auch 3-3, obwohl du das Gefühl hast, die sind eigentlich ein Playoff-Kandidat, aber irgendwie kriegen sie es auch nicht gebacken.
Ne, da, worauf ich hinaus wollte, ne? Also ja, genau, die Zahlen und so, die habe ich halt im Kopf. Ich habe ja auch diese ganzen Preseason-Sachen mir angeguckt und überall habe ich mir aufgeschrieben, dass neben den üblichen Verdächtigen wie Chiefs und Tampa Bay natürlich und Bills immer die Cleveland Browns genannt wurden, dass sie sehr tief in die Playoffs kommen. Und deswegen gehe ich auch jede Woche davon aus, dass sie auf jeden Fall Favorit sind. Aber die haben Ausfall, ne, oder?
So. Naja, also die Baker Mayfield und also eine Labrum-Läsion, und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr beiden das wusstet, aber das hatte ich auch schon. Bei mir wäre es aber an der Wurfschulter gewesen, wenn ich jetzt werfen würde.
Eine Labervision.
Eine Labrum. Das wäre ja schön.
Du siehst dich reden, oder was war das dann?
Ja, eine Labervision habe ich regelmäßig.
Nee, das geht eine Labrum diese Saison, glaube ich. Ein Torn Labrum in der Schulter, eine Labrum-Läsion, das ist unangenehm. Da wird vom Pfannenrand, reißt da so eine Kapsel weg, sozusagen. Das ist für einen Quarterback, wenn er Rechtshänder ist. Und Baker hat es auf der linken Seite, aber er hat, das ist ihm in der zweiten Woche, das habe ich auch bei Twitter oder gestern bei Twitter gesehen, in der zweiten Woche ist ihm das bei einem Tackle nach einer Interception passiert. Äußerst unglücklich oder auch unnötig, würde ich sagen. Damit wird er jetzt leben müssen, weil das kann er sich nicht operieren lassen, da ist er 3 Monate weg vom Fenster. Auch wenn er die Schulter nicht zum Werfen braucht, aber das ist einfach eine OP, die nicht so einfach ist. Es ist schwierig und es ist schade, weil ich habe die Browns genauso wie Nico, waren die da auch für mich in diesen Top 4, 5 drin. Und halt nochmal den nächsten Schritt zu machen nach dem letzten Jahr. Und letztes Jahr haben sie schon ein Playoff-Spiel gewonnen. Das erste Mal wieder seit Jahrhunderten. Also es ist schade und jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Aber gegen Denver sind sie für mich auch Favorit, weil Denver halt eine dermaßen eine Abwärtsspirale gerade hat. Aber Denver könnte halt jetzt wieder von diesen ganzen Ausfällen profitieren, wenn diese Defense, und ich glaube, Von Miller hat angekündigt, dass er ihn zerstören wird, der sich ihm in den Weg stellt.
He will make an A-Game, hat er selbst gesagt.
Ja, irgendwie so. Also wenn die 5-6 machen und Case Keenum nicht so performt, wie er theoretisch vielleicht könnte, aber es gibt ja einen Grund, warum er halt eher so ein Journeyman ist. Ja, dann haben die Broncos schon eine Chance, natürlich, klar.
Am Ende geht es mir ja auch nur darum, also dann ist ja auch die Paarung für mich fast nebensächlich, Hauptsache Sutton macht Punkte.
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich.
Da bin ich total pragmatisch, ehrlicherweise.
Ja, Gott sei Dank. Deswegen funktioniert der Fantasy so.
So weit hat die Fantasy schon gebracht, dass ich mir die ganze Zeit eigentlich die Paarungen sind fast egal, ich will nur wissen, ob meine Spieler Punkte machen.
Aber auch, Teddy Bridgewater war ja angeschlagen, scheint jetzt fit zu sein, hat, glaube ich, alles an Snaps gespielt im Training. Und die Frage, Jerry Jeudy, der jetzt auch scheinbar wieder trainiert, aber erst nächste Woche im Roster da ist, es ist schon ganz spannend zu sehen, wie das insgesamt funktioniert. Also mein Gefühl ist, wer das Spiel verliert, wird definitiv nichts mit den Playoffs zu tun haben und die Broncos eigentlich sogar, wenn sie gewinnen, nicht. Es ist ein bisschen so ein Mittelfeldduell, wo man nicht gewinnen, sondern eigentlich nur verlieren kann. Das ist so ein bisschen mein Gefühl bei dem Match.
Ja, beide 3-3. Und wie gesagt, die Broncos brauchen jetzt unbedingt wieder einen Sieg und die Browns auch. Müssen halt jetzt mit dieser aber die müssen halt vor allem mit dieser Quarterback-Geschichte fertig werden und müssen halt jetzt sehen, Könnte es mit Keenum funktionieren, solange bis Baker wieder da ist? Gehen wir davon aus, er fällt jetzt nur am Donnerstag aus. Aber wie gesagt, das Labrum ist kaputt. Und das wird es ja nicht ändern bis nächste Woche. Und wenn er eine falsche Bewegung macht oder einen Sack bekommt, dann könnte es wieder vorbei sein. Also es ist echt schwierig.
Und wenn die Browns noch die Saison was reißen wollen, ne, danach Steelers, dann Bengals, Patriots, Lions.
Ja, genau. Also das Programm ist schwierig, das stimmt. Ja.
Zweimal Ravens, Raiders, Packers, wieder Steelers, Browns. Also das ist schon, jetzt muss langsam mal
das holen. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, das Programm. Ja, aber das klingt nicht gut. Ja.
Ich möchte am Ende jetzt noch ein Thema ansprechen, weil das irgendwie gestern Abend dann doch schon relativ sich anfühlt, als würde was passieren. Daddy, du hattest es vorhin schon mal gesagt, Deshaun Watson könnte diese Woche noch zu den Miami Dolphins getradet werden. Das wäre ganz klar die Aussage, sie glauben nicht mehr an Tua, das ist die sportliche Seite davon. Das hat aber auch ein Gefühl von, wieso glaubt Miami auf einen Deshaun Watson zu setzen, der ja nun nicht ohne Grund aktuell keine Snaps bei den Texans sieht. Wie seht ihr das? Kann Miami das machen oder sind sie für uns dann eigentlich für immer und ewig gestorben?
Da würde ich aber den Journalisten Nico gerne hören, wie er das einschätzt, dass ein Team. Nee, tatsächlich. Du würdest ihm jetzt die Frage stellen oder dem GM der Dolphins, wie könnt ihr einen potenziellen Verbrecher, also potenziell und
angeklagt,
allegedly angeklagt, ja, ich sage ja potenziell, eventuell und so weiter. Wie könnt ihr das moralisch verantworten, beziehungsweise jetzt mal rein pragmatisch gesehen, es ist ja relativ wahrscheinlich, selbst wenn er nicht verurteilt wird juristisch, dass die NFL ihn wegen Fehlverhalten, die haben ja diese Backup-Option noch, wenn das Gesetz es nicht entscheidet, entscheidet es die NFL. Die NFL ist ihr eigenes Gesetz, ihn da irgendwie zu sperren. Auf der anderen Seite hast du natürlich diesen potenziellen Franchise-Quarterback für die nächsten 10 Jahre, unabhängig, was dabei rauskommt. Wie siehst du das jetzt so vom Gefühl, wenn das passieren sollte?
Das ist schon auf jeden Fall schwierig, weil das ganz normale oder der emotionale Blick darauf klar sagt, wie kannst du das machen, das geht nicht. Dann gilt aber auch wie in allem anderen immer erstmal diese Unschuldsvermutung, solange nicht beurteilt, ist es ein schwebendes Verfahren. Also muss man da immer so ein kleines bisschen vorsichtig sein. Dann ist man aber, finde ich, auch wieder bei der NFL, die vielleicht sowas wie on hold oder sowas einrichten könnte, um so jemanden mal aus der Schusslinie zu nehmen, weil das, was jetzt hier passiert, ist dann ja sportlich offensichtlich, also dann ist es wieder, ist auf dem Markt, ist sportlich sinnvoll, also kann man es machen, obwohl wir uns in einem ganz dunklen Bereich der Grauzone bewegen und dieses ganze Chaos könntest du eigentlich vorher irgendwie durch bestimmte Regularien, ihr sagt ja richtig, die NFL macht ihre eigenen Gesetze, so ein kleines bisschen besser reglementieren, dass Antonio Brown Pässe bei Tampa Bay fängt, interessiert ja auch keinen mehr. Also weißt du, ich meine, da gibt es ja mehr als ein Beispiel, wo das absolut ins zweite Glied rückt und dann diese Argumentation mit Sport ist Sport, Privat ist Privat und so, das kannst du nicht schwarz-weiß beantworten gerade, das kannst du nur mit Moral beantworten und diese Frage müsste man dann den Dolphins in diesem Zusammenhang auf jeden Fall stellen.
Vielleicht nochmal einmal eine Richtung Weitergang aus dieser moralischen Frage. Was ist denn ein Deshaun Watson aktuell wert, Daddy? Hast du da ein Gefühl für?
Puh, gute Frage. Die Frage, was er normalerweise wert wäre, kannst du eigentlich nicht stellen, weil dann wäre er nie zur Disposition gestanden oder für einen Trade verfügbar gewesen.
Er wollte auch so traden. Also er wollte auch rausgehen und.
Da kam die Geschichte dann danach raus, ne?
Genau.
Also die mit den Frauen. Ja.
Also wir waren bei vier Erstrunden-Picks.
Vier Erstrunden-Picks.
Waren so mal sein Wert, bevor diese Geschichte hochkam.
Stimmt, ja. Schwierig. 2 sind es für mich immer noch. Minimum. Eher 3. Weil wie gesagt, es ist, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass er tatsächlich hinter Gittern landet in den USA? Ich weiß es nicht. Da wird sich dann zivilrechtlich geeinigt und dann, ne? So. Ohne, ich sage das völlig wertfrei, nur die Erfahrung zeigt und Nico sagt ja, Antonio Brown, der hat ja auch Frauen angegriffen oder belästigt oder wie auch immer.
Die Anzahl an Spielern ist ja
wurde man sich dann schon einig.
Ne? Und, ja, genau. Und Tyreek Hill Und dann sieht man auf der anderen Seite Josh Gordon, der ein bisschen kifft, ist dann direkt immer ein halbes Jahr gesperrt. Also dass er auf die Exemptlist der NFL oder des Commissioner landet, das ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Trotzdem wird er davon ja natürlich auch irgendwann wieder runtergehen. Also lass mal rechnen, der ist ein Jahr raus und darf Mitte nächster Saison wieder spielen, nur mal einfach irgendwie so ein Wert reingeworfen. In Knast geht er, glaube ich, meines Erachtens nach auch in den USA eher nicht. Und dann bist du am Ende dabei, dass du einen Franchise-Quarterback hast, der jetzt dann 28 ist oder so, der nächste Saison wiederkommt. Moralisch völlig verwerflich, aber wie lange braucht ein Sportfan, der in Miami wohnt, um das wieder zu vergessen? Also für mich ist das echt ganz schwierig.
Aber darf ich da ein Beispiel außerhalb des American Football auch nochmal mit reinbringen? Diese Diskussion über, das ist ja dann doch eine Moralfrage und die kannst du nicht beantworten, denn ihr habt ja auch alle mitgekriegt, dass Newcastle United von Saudi-Arabien gekauft wurde. Und alles, was die Fans von Newcastle United gemacht haben, sie singen beim ersten Heimspiel, wir sind reicher als ihr, als Manchester City, freuen sich darüber, ziehen sich Scheichanzüge an und jubeln, dass ihr Verein einfach endlich in der europäischen Spitze dabei ist. Und alles, was sonst die 99% der anderen Beobachter darüber sagen, ist ihnen vollkommen scheißegal. Und ich glaube, da greift dann auch hier irgendwann der Punkt. Ich meine, nochmal, das ist bei Tampa ja genauso gewesen. Da kannst du ein bisschen die Nase überrümpfen. Am Ende ist es denen egal, was sportlich weitergeht. Und das wird bei Miami der gleiche Fall sein. Und dann verbessert es. Es sei denn, du kannst es halt nicht mehr durch das Gesamtkorsett und den Graubereich halten. Und dann fällt immer irgendjemand hinten rüber. Wofür und in welchem Maße, ne, das sind dann immer individuelle Fälle, bestimmt auch mit wie viel Macht steckt im Hintergrund dahinter, die ihn stützt und die ihn fallen lassen will.
Ja.
Das heißt, am Ende hat das wirklich einen interessanten Dreh, aber wird uns alle ein bisschen Bauchschmerzen begleiten und eher ein trauriges Thema sein, was uns, glaube ich, in dem nächsten Jahr noch sehr viel mehr beschäftigen wird, als wir glauben, oder?
Ja, guck mal, Gegenfrage, guckst du denn ein Playoff-Spiel, wenn Eddie Dorf ins Conference-Finale wirft? Oder boykottierst du das?
Habe ich mir noch keine Gedanken so gemacht, finde ich extrem schwierig. Es gibt einfach so viele Beispiele, also Cristiano Ronaldo wurde angeklagt, hat sich irgendwie außergerichtlich geeinigt, hört man nichts mehr von, ist alles wieder ganz normal. Es gibt so viele Beispiele an NFL-Spielern, die das gemacht haben, auch Antonio Brown, guckst du natürlich das Spiel, den Super Bowl an, wenn er das spielt und als Fan der Buccaneers sagst du dann, boah, ey, ich kaufe mir zum Beispiel kein Tyreek Hill-Trikot, weil ich mit dessen Hintergrund mir das nicht wollen würde. Ich würde mir auch kein Big Ben-Trikot kaufen. Gucke ich mir trotzdem die Spiele an, wenn sie laufen? Wahrscheinlich, weil der Aufwand einfach so groß ist, die dann rauszunehmen oder ich dann vielleicht, wenn jemand anders bin, dass man sich das Spiel dann trotzdem anguckt.
Und ich glaube, ehrlicherweise muss man da auch dann so den Fan ein kleines bisschen in Schutz nehmen, da die Entscheidungsgewalt über das Ganze da gar nicht vorhanden ist und man sich dann ganz individuell für sich die Entscheidung darüber treffen muss, was man damit macht oder nicht macht. Genau wie du am Anfang gefragt hast, ob die Dolphins dann für jemanden gestorben sind. Ne? Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber wie in so einer guten Beziehung oder Ehe kann es schon sein, dass da dann einfach ein paar Risse drin stecken und man überlegen muss, ob die wieder gekittet werden können oder nicht. In welche Richtung auch immer.
Aus deiner Sicht werden die Dolphins dann Fans verlieren, die sagen, boah, das kann ich moralisch nicht mitgehen. Die suchen sich dann ein anderes Team, gehen zu den Patriots und erfreuen sich an Robert Kraft als Owner. Also es gibt ja
vielleicht, genau. vielleicht eher von Miami bis Tampa ist nicht so weit, ne?
Oder Jacksonville, oder?
Ja, genau. Gehst du dahin halt.
Ja. Da ist keiner verdächtig in Jacksonville. Ich glaube aber, dass wir über dieses Thema noch sehr viel sprechen werden, sollte es tatsächlich zu diesem absoluten Monster-Trade kommen. Aber wie gesagt, es war ein Reporter aus Houston, der so ein Beat-Reporter ist, also der kennt sich da schon aus, offensichtlich. Und der hat das gedroppt. Mittwochabend. So, jetzt schauen wir mal, was rauskommt.
Und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, ich habe mir ein Tour-Trikot gekauft, weil mir auch wieder Experten aus meinem engeren Kreis gesagt haben, ich soll mir ein Tour-Trikot kaufen. Jetzt ist das schon nächste Woche nichts mehr wert. Das Goff-Trikot, das von den Rams, das ich mir gekauft habe, das habe ich mir gekauft wegen dem Super Bowl. Ansonsten höre ich auf die Leute, die mir sagen, welche Trikots ich mir kaufen soll. Und Tour.
Ich habe dir früher nicht für zu Tour geraten, oder?
Nee, du nicht.
Sehr gut. Ich hätte jetzt Waddle geraten.
Ja, aber Nico. Tour, wenn ihm jetzt Deshaun Watson vor die Nase gesetzt wird, bleibt Tour ja Quarterback der Herzen. Für alle Zeit. Weil es immer, über Tour ein endgültiges Urteil sich zu erlauben, wäre völlig unseriös. Nur wenn du natürlich die schon Watson bekommen kannst und auf die Moral dann erstmal pfeifst, dann machst du es als Franchise vielleicht. Aber die Frage, ob Tour jetzt ein passabler NFL-Quarterback hätte werden können, wäre nicht beantwortet. Und wahrscheinlich wird er dann irgendwann woanders hingehen. Und dann kannst du sagen, ich habe immer an Tour geglaubt. Hey, ich habe noch ein Trikot, Jungs. So kannst du.
Wisst ihr, dass mich das gerade schon hart triggert, weil ich sofort einen Gedanken weiter habe? Wäre denn dann einer für die Giants?
Ja, wer weiß.
Aus.
Durchaus. Wer weiß. Und dann, Daniel, dann haben wir nämlich Tour auf Kadarius Toney und dann haben wir den direkten Vergleich, ob Toney oder Waddle besser ist.
Okay, ich bin auf jeden Fall, lass den Watson in die Sonne und dann kommt er zum Big Apple und die Deal ist durch. Wir können den Trade machen von mir aus.
Alles klar.
Ich wäre damit down.
Top.
Super, das ist doch ein schönes Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Morgen dabei wart. Ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Tag. Danke, Detti. Danke, Nico, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in den nächsten Wochen. Bis dann. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Ciao, ciao.